Krieg, Tränen, Tod, Krankheit, Leid, ist das ein Gott der Liebe? Wir haben Lieder gesungen, die so stark von der Liebe Gottes reden. Ja? Wir haben noch ein Lied gesungen, wo es darum geht, dass man immer wieder zu Gott kommen kann, vor ihm stehen kann, bei ihm sein Herz ausschütten kann, dass er weiß, was einen bewegt. Diese ganze große Liebe von Gott, die uns manchmal sehr nah vor Augen steht, aber vielleicht ein anderes Mal wir große Fragen haben. Ich habe vor einer Woche bei uns in Bregenz für Außenstehende, also für ein Impulsfrühstück, diese Predigt gemacht. Und von dem ist sie vielleicht ein bisschen einseitig. Das habe ich versucht, noch ein bisschen besser für Gemeinde anzupassen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Früher oder später kommen wir in Situationen, wo wir uns denken, wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Das Anliegen heute ist nicht alles zu beantworten, aber doch ein paar Impulse zu geben. Einleitend werden ein paar Gedanken kommen, dann ein Punkt: Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Der Mensch ist nicht mehr so, wie er einmal war, und Gottes Liebe bleibt. Sie ändert sich nicht. Wer stellt diese Frage? Ist das ein Gott der Liebe? Ihr wisst, dass das sind Menschen, die die Realität des Lebens sehen, erleben Leid im Leben anderer, Katastrophen in der Welt oder persönliches Leid erleben und dann diese Information haben, Gott ist ein Gott der Liebe. Das wird ihnen gesagt, das haben sie gelernt, das haben sie vielleicht auch geglaubt. Und dann kommt etwas, wo man einfach das nicht mehr zusammenbringt. Und es gibt erstaunlich schwere Lebenserfahrungen und darum ist das überhaupt nichts Verwerfliches oder Komisches, wenn man hergeht und sagt, wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Und es muss uns ja auch klar sein, wenn Menschen ganz schwere Dinge erleben, wirklich heftige Sachen. Und letztes Jahr habt ihr einen jungen Mann zu Grabe getragen, wo man sich fragt, was soll das Gott? Ja. Dann braucht es immer wieder mal Zeit, um sowas zu verdauen. Und das sind dann oft auch Prozesse, wo man durchgeht, und wo Menschen nicht verurteilt werden dürfen, wenn da so Fragen kommen. Über welchen Gott reden wir? Das ist für euch sicher keine Frage, nicht? Wir reden über den Gott der Bibel, denn die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und es ist ja oft die Frage, die uns gestellt wird von Menschen auf der Straße, manchmal ehrlich Fragende, manchmal solche, die einfach an Ausflucht suchen, um nicht an Gott glauben zu müssen und sagen, ja, schau dir doch die Welt an. Du willst mir wirklich sagen, das soll ein Gott der Liebe sein? Wir reden von dem Gott der Bibel. Wir sagen über unseren Gott. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist unser Schöpfer. Auch heute noch, in unserer Zeit, ist diese Frage, wie verstehen wir die Welt? Woher kommen wir? Ist die Welt wirklich von einem Gott gemacht worden, der sich Gedanken gemacht hat? Und ich finde immer wieder neu, diese Frage ist gar nicht so bedeutungslos, sie ist nicht heilsnotwendig, aber das ganze Verständnis für mich als Mensch, für mich als Geschöpf, das ganze Verständnis für diese Welt hat sehr viel damit zu tun, ob ich das glauben kann. Gott ist mein Schöpfer. Da gibt es viele Fragen, aber es gibt auch viele Antworten. Ich habe nicht immer an sowas geglaubt. Wir sagen nach der Heiligen Schrift, dass Gott allmächtig ist. an jedem Ort, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, allgegenwärtig. Das heißt, er weiß also alles. Nichts ist ihm verborgen. Jedes Elend, jedes Verbrechen, jede Not ist ihm bekannt. Wir sagen nach der Heiligen Schrift, Gott ist ein souveräner Gott, als ein Wesen, das nicht durch irgendetwas in seinem Handeln begrenzt ist und der über allem alle Macht hat. Das heißt Souveränität Gottes. Er kann jederzeit und überall in jeder Situation eingreifen. Er ist nur begrenzt von seinem eigenen Willen. Niemand anderer begrenzt Gott. Und er ist der Gott, von dem neben anderen wichtigen Wesenszügen gesagt wird, dass sein Wesen Liebe ist. Die Bibel sagt noch andere Dinge über Gott, aber wenn man das Wesen Gottes mal ganz kurz zusammenfassen will, der Apostel Johannes sagt, Gott ist Licht, da geht es um diese Heiligkeit Gottes und um dieses Wesen Gottes und Gott ist Liebe. Da ist schon ganz viel gesagt. Wir reden von dem Gott der Bibel, das heißt, wir müssen auch konsequenterweise die Bibel fragen, was sagt denn die Heilige Schrift, die Bibel? Das ist die Quelle unseres Wissens über Gott, über die Welt, was sagt sie über den Menschen? Das ganze Thema Gott ist Liebe steht ja in einem großen Kontext drin. Wie ist diese Welt entstanden? Was ist das für eine Welt? Wie sind wir entstanden? Wie sind denn wir Menschen? Könnte das sein, dass es sehr viel Bedeutung hat, um diese Frage besser beantworten zu können? Was ist das Weltbild der Bibel? Die Begründung, warum wir so auf die Bibel berufen, ist, dass die Bibel sagt, der Gott ist Liebe. Also lasst uns anschauen, was die Bibel noch alles zu diesem Thema Gott sagt. Die Bibel macht ganz klar deutlich, die Welt, die wir heute sehen und erleben und in der wir leben, die ist nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat. Mir ist folgendes Bild persönlich einmal sehr hilfreich geworden, das habe ich mal gehört. In der Nacht vom 14. auf den 15. November wurde diese Kathedrale in Coventry zerbombt. Sie wurde nie wieder aufgebaut, aber man sieht an diesen Resten, die noch da sind, das muss eine wunderbare Kathedrale gewesen sein. Die Spuren der Schönheit sieht man noch. Und das ist für mich so ein großartiges Bild für diese Welt. Wenn wir die Welt anschauen, die Menschen anschauen, die Dinge in dieser Welt, dann sagen wir, wow, das ist schön, aber überall treffen wir auf Spuren einer Katastrophe. Dinge, die kaputt sind, die krank sind, die verheerend sind, wo irgendetwas nicht mehr passen kann. Das überall schreit es nach Heil, nach Wiederherstellung, nach Gerechtigkeit und, und. Das sind die Spuren davon, dass da mal etwas ganz Radikales und ganz Schlimmes geschehen ist. Die Welt hat einen Anfang und ein Ende und damit meine ich nicht den Äquator. Die Welt hat mal begonnen und sie wird auch mal beendet werden. Und wir leben in dieser Welt und der Anfang und das Ende und das Zukünftige, darüber berichtet die Bibel. Sie sagt uns, wie diese Welt und wie Menschen entstanden sind. Sie sagt uns auch, dass diese Welt einmal von Gott selber aufgelöst wird. Die Welt geht nicht an Umweltkatastrophen zugrunde, sondern Gott selber wird diese Welt einmal auflösen. So richtig und gut es ist, sich für die Umwelt einzusetzen, aber die wird nicht unsere Welt zerstören. Die Bibel sagt auch, es gibt einmal eine Situation, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Und die Bibel berichtet uns darüber, dass am Anfang in diese Welt etwas hineingekommen ist. Und sie sagt damit, das ist dann auch ein Stück weit die Antwort darauf, warum die Dinge so schwierig geworden sind. Und von Anfang an, kurz nach, soweit wir es wissen, nach Erschaffung der Menschheit, ist etwas hineingekommen, was das Schöne irgendwie ganz grau und dunkel gemacht hat. Es ist eine Katastrophe geschehen. Wir erleben im Leid, in den Tränen, in der Krankheit, in der Ungerechtigkeit, in all dem, was unser Leben oft so schwer machen kann. Diese Ohnmacht, die wir manchmal erleben, wenn uns jemand ungerecht behandelt und so weiter. Diese schrecklichen Spannungen, die in Ehen sein können. Diese zerbrochenen Beziehungen. Diese schrecklichen Taten, die Menschen machen. Da erleben wir etwas von dem, was ist denn los? Da muss doch was passiert sein. Und das, was die Bibel als Grundwahrheit sagt, ist, wir Menschen sind seit dieser Zeit alle, die geboren werden, innerhalb dieses Systems und wir können nicht raus. Es muss von außen die Hilfe kommen. Und wir spüren das ja auch, wenn man die Welt ein bisschen ansieht, das eigene Leben manchmal ansieht, da kommt früher oder später diese Sehnsucht nach Heil. Wo gibt's denn den Erlöser? Wo gibt's denn der, der hier endlich einmal aufräumt? Wo gibt's denn da wieder dieses Daheimsein, dieses in Sicherheit sein, sich nicht mehr fürchten müssen und. Für diese Katastrophe, die hier passiert wird, wird ein Mann verantwortlich gemacht. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Römer, durch einen Menschen, damit meint der Adam, kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Die Bibel beantwortet die Frage nach Krankheit und Tod und dass jeder Mensch sterben muss und alles, was damit verbunden ist. Ganz klar, sie sagt, durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Das war vorher nicht da. Und da ist einer verantwortlich. Durch den Ungehorsam des einen Menschen, durch Adam, wurden alle Menschen zu Sündern gemacht. Die Bibel beantwortet diese Frage, wie ist denn das passiert, dass wir Menschen oft so verheerende Dinge tun? Einer hat damit begonnen und hat das uns Menschen weitergegeben. Das ist die Antwort der Heiligen Schrift. Gott hat uns nicht so geschaffen. Als ein Mensch sich aufmachte und sagte, ich will autonom von Gott leben. Gott ist nicht Liebe. Gott behält mir was vor. Ich möchte sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist und so weiter. Hier an der Stelle schon, die Bibel ist sehr konsequent. Sie sagt, durch einen Menschen kam die Sünde und der Tod. Durch einen Menschen, durch den Ungehorsam eines Menschen, sind wir Menschen zu Sündern gemacht. Selbst Leute, die sagen, ich will ja gut sein, machen hin und wieder die Erfahrung, ich kann das eigentlich gar nicht. Und je mehr Gott einem hilft und man sieht, wie man in seinem Herzen wirklich ist, in seinem Denken, in seinem Fühlen, in seiner Motivation und so weiter, da ist vieles da, das würden wir nie jemandem sagen. Das heißt, wir sind Sünder. Da gibt es eine Macht, die uns manchmal gefangen nimmt und wo wir uns schämen oder wo wir im Nachhinein denken, habe ich nie machen wollen und trotzdem gemacht. Das ist die Realität der Sünde. Und die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Und Gott geht her und sagt, da kommt noch mal einer, auch ein Mensch, aber er kommt von oben in diese Welt herab, ein Mann, durch den kommt das Leben und durch seinen Gehorsam werden wir zu Gerechten gemacht. So wie in Adam etwas Schlimmes begonnen hat, beginnt in Jesus Christus was Großartiges Neues. Wir sagen zu dem, was damals passiert ist im Paradies, ja, Sündenfall. Aber eigentlich ist das viel zu harmlos ausgedrückt. Es ist eine Katastrophe. Jedes Tier auf dieser Welt leidet an dieser Katastrophe. Jeder Vogel, jedes Säugetier, jeder Fisch und alle Menschen leiden an dieser Katastrophe. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das war vorher nicht so. Hier beginnt Krankheit, Tod, Bosheit, Hass, Neid, zerstörende Begierde, Krieg und Kränkung in der Welt. Das hat dort angefangen. Die Begründung, dass Jesus kam, ist hier, an dieser Situation. Es braucht einen, der von außen kommt und dann nochmal einen Neustart ermöglicht. Wir hatten einmal paradiesische Zeiten. Da gab es keine Träne, keinen Streit, keine Krankheit, kein Leid. Das ist verloren gegangen durch den Sündenfall. Es wird wieder mal paradiesische Zeiten geben. Die Bibel macht klar, Jesus Christus kommt auf dieser Erde. Er wird diese Erde, die Schöpfung anrühren und er wird ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit auf dieser Erde aufrichten. Dann werden Schwerter zu Pflugscharen und. Auf dieser Erde. Und die Bibel macht auch deutlich, es gibt, man könnte das so sagen, ein drittes Paradies, wenn Gott mal einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und die Bibel redet gar nicht so viel davon. Sie sagt einfach, das wird so schön sein, dass man des Alten nie wieder gedenken wird. Und eigentlich ist das Ziel Gottes, dass wir in dieser Jetztzeit, wo wir jetzt sind, ein Anrecht bekommen, einen Pass, ein Bürgerrecht für dieses Reich, in das Gott uns Menschen hineinbringen will. Und viele Menschen sagen zu Recht, ja, warum greift denn Gott nicht ein? Er wird richten. Diesem Zeitpunkt, unser Glaubensbekenntnis heißt, auferstanden von Toten, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Warum Gott sich entschlossen hat, das hier zu machen, nach meinem Verständnis der Heiligen Schrift, später. Dieses Begriff Jetztzeit, Römer 8, das ist für uns, die wir mit Jesus Christus unterwegs sind, eine Schlüsselstelle, auch ein Stück weit in diesem Verständnis, wie schätzen wir denn die Jetztzeit ein? Ich möchte das noch, dass wir das lesen. Paulus schreibt, zuvor schreibt er, wir sind Erben Gottes, Kinder Gottes, er spricht also zur Gemeinde. Und wir leiden jetzt mit Christus. Wir werden einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden oder wörtlich die Leiden der gegenwärtigen Zeit, und er spricht zu Christen, er sagt gegenüber Christen, wir Gläubige, die es ernst mit Gott meinen, wir leiden auch. Aber diese Leiden sind nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Jetzt und einmal. Ja? Jetzt gehört auch zum Christenleben auch noch Leid. Unser Körper ist nicht erlöst. Ist nach wie vor der Vergänglichkeit unterworfen. Und es gibt noch anderes Leid, was Christen auch erleben. Aber einmal ist es vorbei. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, wenn man den 2. Korintherbrief liest, was der erleiden musste, was der gelitten hat. Und er sagt, all das, was ich da erlitten habe, das ist nichts verglichen mit dem, was einmal auf mich zukommt. Für den Paulus ist es kein Gedanke oder keine Überlegung, ja, liebt mich denn Gott? Er mutet mir doch so viel Schweres zu. Korintherbrief sagt, ich komme ja fast in Verzweiflung hinein. Ich habe mein Leben schon aufgegeben. Aber niemals ist für Paulus eine Frage, liebt mich denn Gott? Im Gegenteil, wenn wir weiterlesen im Römerbrief, dann kommt dieser gewaltige Abschnitt, wo Paulus sagt, wenn Gott uns berufen hat, dann hat er uns gerecht gemacht, herrlich gemacht, unverklagbar. Ja? Und dann sagt er, wer mag uns von der Liebe Gottes scheiden? Er sagt nicht, der Beweis, dass Gott uns liebt, ist, dass nie was Schlimmes passiert, sondern er sagt, wer mag uns von der Liebe Gottes scheiden? Trübsal, Enge, Angst, Verfolgung, Schwert, Hohes, Tiefes, nichts, gar nichts vermag uns von der Liebe Gottes scheiden. Nirgends in der Heiligen Schrift gibt es für uns Christen eine Verheißung, dass wir von Leid verschont werden. Aber dieser Blick, den Paulus hat, nichts und niemand kann mich von Gottes Liebe, die in Christus Jesus ist, scheiden. Ich bin geliebt in dieser Jetztzeit, wo es auch Leid gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Fragen gibt, wo es Krankheit gibt und. Wir brauchen ein biblisches Verständnis für unsere Welt und für unser Menschsein. Lassen wir es uns doch von der Schrift her sagen. Später noch mehr. Aber wir sind jetzt besser dran. Was hat es denn für einen Vorteil, wenn man als Christ in dieser Welt unterwegs ist? Ein eindeutiger Vorteil ist der, Gott geht mit uns durch all die Schwierigkeiten. Auch die Frau, die krebskrank ist, und ich denke jetzt an eine bei uns in der Gemeinde, ja, die wird sterben an ihrem Krebs. Aber sie ist nicht allein. Schwacher Trost? Ich glaube, dass es sehr wohl ein Trost ist. Diese Welt mit all dem Elend, mit all den schwierigen Situationen, mit all den Verletzungen, mit all dem, was ein Leben schwer machen kann, kann mit Gott anders erlebt werden. Und das Großartige ist, dass Gott dieses Leid und diese Schwierigkeit sogar verwenden kann, dass was Gutes für uns dabei rauskommt. Da ein bisschen mehr dann später. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in die Herrlichkeit aufnimmt. Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Begründet wird das mit dem, was Adam getan hat. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst, zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Der Leib ist noch nicht erlöst. Wir sind nach wie vor der Vergänglichkeit unterworfen und es gibt nach wie vor schwierige Zeiten. Gott ist hier. Ihr kennt diese Stelle, dass in Jeremia oder Jesaja gesagt wird, wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ersaufen. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Und das finde ich hier irgendwie so passend für diese Jetztzeit, weil Gott nie versprochen hat, du, es gibt für dich kein Wasser mehr. Du, es gibt für dich kein Feuer des Leides mehr. Aber ich verspreche dir, du wirst nicht zugrunde gehen daran. Zugrunde gehen, damit ist gemeint, nicht scheitern. Es kann natürlich sein, dass ein Christ stirbt und so weiter. Aber ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Was bedeutet es dir, dass Gott zu dir sagt, ich bin da? Und was bedeutet es dir, dass Gott dir eine Perspektive gibt, ich möchte, dass du mich jetzt auch erfahren und erleben kannst in dieser schwierigen Zeit? Ganz kurz, ich hatte vor den letzten, also 2017, 2018, ganz schwierige Zeiten. Nicht körperlich, aber auf einer anderen Ebene. Wirklich die schwierigsten, die ich je erlebt habe. Und in dieser Zeit habe ich Gott erfahren. Ich habe Aspekte von Gott erkannt oder realisiert oder seine Unterstützung erlebt, die habe ich vorher so nicht wahrgenommen. Für mich ist es ein großes Geschenk, Gott neu zu erfahren. Gott in einer Dimension zu erfahren, die ich vorher nicht gesehen habe. Und geistlich dadurch auch stärker zu werden. Voranzukommen in der Gotteserkenntnis. Es ist schon ein Trost, in dieser Jetztzeit mit diesem Gott leben zu dürfen. Ihn erkennen, erfahren zu dürfen, wie großartig, treu und wunderbar er ist. Denn wir sehen ja, wie die ganze Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neugeburt wartet. Also die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Der Mensch ist auch nicht mehr, wie er war. Jetzt kommen ein paar Dinge, die sind euch sehr vertraut. Einfach, dass es noch einmal klar wird. Gott war schon immer. Und er hat die Welt gemacht. Für den Menschen. Hat dem Menschen eine Umgebung geschaffen, in der er alles hatte. Es gab nur eine Sache, wo Gott ihm vorenthalten hat. Den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es war gut für den Menschen. Aber der Mensch ist mit allem versorgt gewesen. Und der Widersacher Gottes, der ist natürlich schon raffiniert, der geht nicht her und sagt, meine Herren, habt ihr gesehen, was für ein toller Garten Gott euch gemacht hat? Habt ihr gesehen, ihr müsst euch gar nicht groß anstrengen, ihr habt Essen und Trinken, ihr habt mit Gott immer reden. Nein, er geht her und sagt, kommt auf dieses Baumthema, weckt die Begierde und bringt die Menschen hier heraus. Die Menschen hatten Gemeinschaft mit Gott, das muss man sich einmal vorstellen. In der Kühle des Abends gehen die spazieren, Gott und Adam, Angesicht zu Angesicht. Großartig. Und da kommt einer und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Wir wissen, was passiert ist. Sie haben aufgehört, Gott zu vertrauen, haben auf den gehört, der ein Lügner ist und dadurch ist die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen. Es ist aber noch viel, viel mehr passiert. Sie kamen unter die Macht dessen, dem sie geglaubt haben. In diese Welt kam die Sünde hinein, die so viel kaputt macht. In diese Welt kam der Tod hinein, der nicht da war. Und sie sind unter diese Macht gelegt worden. Adam, der herrschen sollte, hat sich für einen anderen Weg entschlossen und ist unter diese Macht gestellt worden. Und in seinem Herzen, im Wesen des Menschen, hat sich was verändert. Die Sünde kam in das Leben des Menschen hinein und von dem dem Tag an wird jeder Mensch, der geboren wird, mit der Sünde in sich geboren. Er ist ein Sünder. Und diese Welt wird beherrscht von einer Macht, die den Menschen zerstören will. Gott ist Liebe. Gott hat nicht aufgegeben. Lewis, sagt C.S. Lewis, der Mensch hat seinen freien Willen dafür verwendet, sehr schlecht zu werden. Peter Hane, ein ZDF-Moderator, zumindest früher, schreibt: Gräuel und Gram, Ghettos und Galgen, Gräber und Gräben, das ist nicht Gott gewollt, das ist Menschen gemacht. Das sind Signale dafür, dass der Mensch besser zerstören als aufbauen kann. Und oft ist diese Frage, wie kann Gott das zulassen, völlig falsch. Die Frage ist, wie können wir Menschen das zulassen? Und manchmal ist es doch so, und das kann auch bei Christen passieren, wie das ausgedrückt wird in Sprüche 19, Vers 3, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Da geht man Wege, da macht man Dinge, ohne Gott zu fragen oder bewusst gegen Gottes Willen, und dann gibt es Probleme. Und dann können auch Christen hergehen und sagen, wie kann Gott das zulassen? Wie zeigt sich Gottes Liebe in dieser Jetztzeit? Nicht dadurch, dass er uns hier herausnimmt, da oben drüber schweben lässt und da hineinbringt. Nicht so. In dieser Jetztzeit zeigt sich Gottes Liebe auch darin, dass er mit dem Gericht über die Welt noch wartet. Vielleicht kennst du so Situationen, wo du ein Unrecht siehst, wo du sagst, ich werde so zornig, dass Menschen sowas tun. Man müsste hier doch dreinschlagen. Und Menschen kommen dann her und sagen, ja, warum richtet Gott nicht? Warum macht er hier kein Ende? Sie vergessen, dass wenn Gott richtet über diese Erde, müsste er über alle richten. Und dass es eigentlich ein Beweis der Liebe und der Geduld ist, wenn Gott sich noch zurückhält. So argumentiert die Heilige Schrift. Er ist bereit, die Ungerechtigkeit auf dieser Erde mit Langmut und Geduld zu ertragen, aus folgendem Grund. Er will, dass noch viele Menschen gerettet werden. So argumentiert die Heilige Schrift. Gott hält sich zurück. Im Psalm 75, Vers 3 heißt es, dass Gott sagt, wenn ich finde, dass die Zeit da ist, so werde ich Recht richten. Wir Menschen würden gerne Gottes Terminplan machen und sagen, du, so lange warten, das ist nicht gut, das musst du jetzt machen, sofort. Ja? Gott gibt eine Begründung, ich warte, ich werde richten. Aber ich will, dass noch viele Menschen gerettet werden, umdenken, ihre Beziehung zu mir zurechtbringen, Christus glauben und gerettet werden und da hineinkommen. Gottes Warten ist Teil seiner Liebe. Und er erträgt das himmelschreiende Unrecht, wartet ab, um uns und vielen Menschen noch die Möglichkeit zu geben, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Das ist eine Antwort der Heiligen Schrift auch im 2. Petrusbrief. Gottes Liebe zeigt sich auch darin, dass er uns anbietet, mit ihm durch die manchmal sehr schwere Zeit auf dieser Erde zu gehen. Mit Jesus Christus heißt es Gott mit uns. Er nimmt Anteil an unserer Not. Und Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er dem Leid einen Sinn geben kann. Kann Leid Sinn haben? Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut, sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Wie viele Menschen sind erst durch Leid aufgeweckt und haben angefangen, nach Gott zu fragen. Wenn es kein Leid auf dieser Erde gäbe, würden wir Menschen dem Irrtum verfallen, es wäre eh alles in Ordnung. Und ich bin dankbar, dass man doch manchmal auch etwas von dem hört, was Leid auch an Gutes bewirken kann. Ich denke da an zwei junge Frauen, die vor 5 Jahren, die Zeit vergeht so schnell, im Jemen ermordet wurden. Bibelschülerinnen von Brake. Und im ersten Moment sagt man, wie kann sowas geschehen? Vorwürfe auf alle Seiten und so weiter und so fort. Wir haben eine Bekannte, die war in dieser Klasse von diesen zwei Bibelschülerinnen und sie hat erzählt, sie hat immer wieder dafür gebetet, dass ihr Vater zum Glauben kommt. Ihr Vater kam aufgrund dieses Vorfalls zum Glauben. Leid kann Fragen aufbrechen lassen, die sonst nicht da wären. Leid, das wir erleben, kann durch den Trost, den wir von Gott bekommen, dazu dienen, dass wir andere trösten können. Für mich sind das ganz zentrale Verse, wenn Paulus im 2. Korintherbrief, wo er so viel von Leid redet, beginnt er diesen Brief ziemlich vorne mit den Worten, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Das ist doch erstaunlich, dass in dem Brief wie in keinem anderen von seiner Not, von seiner Leid, von seiner Verzweiflung, alles Mögliche berichtet wird. Und er sagt, Vater der Barmherzigkeit, Gott allen Trostes. Und dann geht es weiter, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir die trösten können, die in Trübsal sind. Plötzlich sieht Paulus seine Funktion nicht einfach nur als einer, der viel leiden muss, sondern als eine Schule Gottes, in der er Gott erlebt und erfährt und andere mit dem Trost, den er bekommen kann, trösten kann. Vielleicht denken wir ja, Gottes müsste es doch einfacher gehen. Aber ist es vielleicht darum, dass Gott will, dass wir an anderen Dinge tun, die er tun möchte, die er tun möchte? Leid, wenn wir Leid erleben. Die Bibel spricht viel von diesem Prozess der Läuterung, des Reinigens. Ich mag das gar nicht, wenn ich Druck und Not und Schwierigkeiten erlebe. Fände das auch fast ein bisschen krank, wenn es Menschen gibt, die sagen, nur her damit. Aber ich erlebe das immer wieder, dass das einiges in meinem Leben auslöst, in meinem Denken, in meinen Fragen. Ich frage mich auch, Gott, was soll jetzt das, was ist jetzt dann für ein Sinn dahinter? Und manchmal wird in ganz schwierigen Zeiten auch etwas in meinem Leben sichtbar, was ich verändern soll. Und. Die Bibel spricht von diesem Reinigen, Läutern, durch Prozesse hindurchgehen, um geistlich reifer zu werden, damit man mit Dingen Schluss macht und so weiter und so fort. Leid bringt ans Licht, wenn wir im Innersten sind. Die Bibel spricht von der Bewährung des Glaubens. Gott sagte zum Satan, als er über Hiob sprachen, kein Wunder, oder Satan sagt, kein Wunder, glaubt er an dich und bete dich an und lebt mit dir. Du hast ihn ja so verwöhnt, hast ihm alles gegeben und. Und dann wird alles genommen, Stück um Stück bis zu seiner Gesundheit. Hiob bewährt sich. Und wenn ihr das Buch vom Hiob mal lest, was mir aufgefallen ist, die Fragen Hiobs waren ja: Gott, ich habe doch nichts Unrechtes getan. Warum? Und Gott gibt ihm letztlich keine Antwort. Aber Gott offenbart sich ihm als Schöpfer. Wo warst du, Hiob? Wer bist du, Hiob? Und in dieser Begegnung mit dem Schöpfer sagt Hiob: Okay, Gott, du bist der Herr. Ich will still sein. Lehre du mich. Bewährung, Verherrlichung Gottes. Leid und Not gibt uns die Möglichkeit, gegenüber Gott treu zu sein, auch wenn er uns Verlust oder Schmerz erleben lässt. Wir können Gott im Leid verherrlichen. Ich denke an einen krebskranken jungen Mann, nicht lang verheiratet, Befund, Knochenkrebs. Wir beten in der Gemeinde, Gott möge ihn doch heilen. Und das gibt es ja auch in all dieser Not, dass Gott wunderbar eingreift. Aber er hat ihn nicht geheilt. Aber in seinem Leben und wie er mit seiner Krankheit umgegangen ist und wie er auf Menschen gewirkt hat, hat er Gott verherrlicht. Wir haben manchmal, ich fürchte, wir leben in einer Zeit, wo der Fokus im Denken der Mensch ist. Und Gott soll ein Gott sein, der muss eben dafür sorgen, dass ich jeden Tag glücklich bin. Und er ist dazu da, dass ich alle meine Wünsche, die ich irgendwie habe, die sollte er mir doch erfüllen. Es ist doch ein guter Gott, der will ja nur das Beste für mich, der hat mich doch lieb. Und dabei wird etwas völlig übersehen oder leicht übersehen. Wir Menschen sind dazu da, um Gott zu verherrlichen. Wir sollten die Prioritäten oder die Wertungen nicht umdrehen. Ich persönlich sage auch, Gott ist ein Gott, der will für uns da sein. Ich sage auch, Gott will sich um dich kümmern. Ich sage auch, es ist großartig, mit Gott zu leben. Aber über all dem gibt es noch einen höheren Wert. Ich bin für Gott da. Und nicht er in erster Linie für mich. Und im Plan Gottes kann es sehr wohl sein, dass er mit mir ganz schwierige Wege geht, um etwas zu bewirken, was sonst nicht möglich wäre. Und wo es darum geht, dass ich Gott verherrliche. Und ich finde es so großartig, dass wir aber wissen, dass wir dann einen Gott haben, der nicht launisch ist, der nicht irgendein Tyrann ist, sondern der uns von Herzen liebt und der das bewiesen hat. Aber Christen haben mit ihrer Hinwendung zu Jesus, mit ihrem Glauben an Christus keine Leidverhinderungsversicherung abgeschlossen. Trotzdem, das kommt heute vielleicht ein bisschen zu kurz, Gottes Barmherzigkeit und Freundlichkeit zeigt sich immer wieder darin, dass er Situationen verändert, sodass wir nicht das Schlimmste erleiden müssen. Immer wenn ich eine solche Predigt mache, so ein Thema, dann habe ich im Hinterkopf fast ein bisschen Angst. Dann sage ich mir, ich sage das auch zu meiner Frau, ich habe ein bisschen Angst, dass Gott hergeht und sagt, du redest groß, nimmst den Mund voll, Jetzt schauen wir mal. Aber auf der anderen Seite habe ich Gott in ganz schwierigen Zeiten erlebt und denke mir, wenn es denn so sein soll, dann soll es so sein. Ich möchte bis zum Ende meines Lebens mit der Hilfe Gottes das festhalten, ich bin geliebt von Gott. Komme, was kommen mag. Ich muss weitermachen. Diese junge Frau, 20 Jahre, Sprung in den See, querschnittgelähmt vom Hals weg, nach einem längeren Prozess, ja, längeren Prozess, 1-2 Jahre, kommt sie zu dieser Aussage, lieber im Rollstuhl sitzen, als Gott ein Leben lang auf 2 gesunden Beinen davon zu laufen. Das hat Sinn für sie gemacht, was passiert ist. Aber es hat Zeit gebraucht, bis sie dahin gekommen ist. Sie sagt, er hat gewählt, also Gott hat gewählt, mich nicht zu heilen, aber mich zu halten. Je intensiver die Schmerzen, umso enger seine Umarmung. Das sind Menschen, das sollte schon Gewicht haben, wenn so jemand das sagt. Ist das ein Gott der Liebe? Der wichtigste Punkt muss ich ganz kurz machen. Gottes Liebe bleibt, sie ändert sich nicht. Gott hat seine Liebe bewiesen. Er kam in diese Jetztzeit hinein, in Christus, hat selber gelitten, Tränen, Not, Elend erlebt, um für uns einen Weg aus dieser Dunkelheit herauszumachen. Er hat unsere Schuld mit ans Kreuz genommen und durch das Vertrauen an ihn können wir die Seiten wechseln. Immer noch in dieser Jetztzeit, aber eine Perspektive und ein Horizont und eine Vision, die ganz anders ist. Wo wir wissen, ich werde mal daheim sein. Immer noch von Leid und Tod betroffen sein können. Dieser Wechsel öffnet die Tür für eine völlig neue Perspektive für Gott. Für mich ist das immer wieder so, ich weiß, da gibt es viele Fragen, viel Not, viel Elend, wo man hergeht und sagt, und das und dies und jenes, wie ist denn das mit Gottes Liebe vereinbar? Für mich bedeutet das einfach, ich vergleiche das immer mit dem Puzzle. Ja, ich weiß, da gibt es dunkle Stellen, hellere Stellen, graue Stellen, Dinge, die ich nicht verstehe. Aber was ich von Gottes Liebe erkannt habe, auch durch das Kreuz und Golgatha, ist so deutlich und so klar, dass ich mit diesen offenen Fragen leben kann. Wenn es schon so ist, dass Kinder manches, was ihre Eltern tun, Gutes tun, nicht wirklich verstehen, weil sie noch nicht die Zusammenhänge kennen. Wie viel mehr muss es doch so sein, dass wir sagen müssen, okay Gott, manches verstehe ich wirklich nicht. Aber du hast deine Liebe bewiesen am Kreuz auf Golgatha. Und ich will mein Leben dazu verwenden, um deine Liebe besser zu verstehen. Ich mache hier an der Stelle Schluss. Ich habe schon zu lang gepredigt. Ich möchte beten. Vater, ich bin überzeugt, wenn jemand Liebe ist, dann du. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgegeben hast, dass du dich um uns kümmerst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du einen Beweis deiner Liebe gegeben hast, indem du gestorben bist am Kreuz auf Golgatha für uns. Öffne unsere Augen, dass wir deiner Liebe immer mehr vertrauen, auch hier in dieser Jetztzeit, und davon getragen werden und uns darin auch freuen dürfen. Dass wir anderen auch da zum Segen werden. Amen.